Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Also, was fangen wir an mit dem angebrochenen Abend?
Da kommt eine nette Quizshow. Fernsehen.
Ein Fernsehquiz? Sag mal, man sollte nicht meinen, dass du ein immer scharf bist.
Naja, auch ein immer scharf ist nicht immer scharf. Das sollten die Damen schon wieder ans Vögeln denken? Also ich fühle mich bereits ganz schön leer gemolken.
Na großartig. Am besten wir machen uns auf eine lange Nacht der schlappen Schwänze gefasst.
Weiß niemand ein geiles Spiel, das müde Männer munter macht?
Twister!
Genau, wir brauchen kein Fernsehquiz. Wir machen unser eigenes. Es nennt sich Wer reitet auf meinen Schwanz-Quiz?
Riesig. Die Männer kriegen die Augen verbunden und müssen raten, welche Pflaume ihren Schwanz beackert. Doch, das kann eine heiße Sache werden. Aber dazu brauchen wir einen Schwanz, der...
Also, einen steifen kriege ich schon noch zustande.
Das ist die hohe Literatur.
Ja, mein lieber Mann, aber vorgetragen, als würden sie Shakespeare sprechen, das finde ich das Geile darin. Weil sie tun so, als wären sie irgendwie am Old Vic Theater in London und würden sich jetzt erst, also das ist, ihr müsst euch das Bild dazu vorstellen, da sitzen so, sind sechs oder acht, sechs völlig frühe 90er Jahre.
Das ist die Familie immer scharf.
Die Familie immer scharf. Sechs Menschen um die 40 in wirklich ganz schrecklichen 90er-Jahre-Kleidungsstücken sitzen in so einem traurigen Wohnungsalbtraum, wenn man so möchte, und unterhalten sich gestelzt über Bullshit. Besonders schön finde ich, dass sie am Anfang vom angebrochenen Abend spricht. Ist das ein Rückbezug? Ist das, hat sie das als Augenzwinkern zu Rebecca und Richard gemeint?
Vielleicht ist das so eine Hommage.
Eine Hommage, eine kleine Widmung, weißt du, wie so ein Augenzwinkern in Richtung, hey, wir haben euch verstanden.
Boah, ich habe gerade mal gegoogelt, Familie immer scharf ist eine Serie, da gibt es mehrere Teile von.
Wie kam, ach, das mit Familie immer scharf war jetzt kein Scherz von
nein,
dir oder was?
Nein, das haben die doch auch gesagt, die haben das doch sich auch so genannt.
Achso, ich habe das gar nicht verstanden, ich dachte, der Fernseher ist immer scharf.
Nein, das ist Familie immer scharf.
Ach du Scheiße. Da hat gerade jemand im Hintergrund gesagt, dass wenn er seine Hose findet, er jetzt von hier abhaut, Reini. Kann das sein, dass du gerade bei Familie immer scharf bist?
Das war
willkommen
Absicht.
Bei Alliteration am Arsch, Folge 52. Diesmal ein wenig guerillamäßig vom Chaos Communication Camp und von meiner Couch im Wohnzimmer. Eins von beiden, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe es schöner als der Reini. Ich schwitze wenigstens nicht.
Nee, ich habe es hier schöner. Ich habe lauter nette Menschen um mich rum, die in den Podcast reinrufen, die so nett waren, mir Equipment zu leihen. Ich hatte nämlich nicht genug Kram mit und hatte nur meinen Laptop. Ich bin auf dem Chaos Communication Camp im Ziegeleipark Mildenberg.
Ziegeleipark Mildenberg. Und wer war der Mann gerade, der im Hintergrund so erzürnt wirkte?
Das ist eine gute Frage.
Du bist doch in seiner Gegenwart.
Ja, das war der Tolbi. Das war ein anderer Podcaster.
Ach.
Und
der hat sich gerade, der war gerade am Sicken, ne?
Der hört auch unseren Podcast und wollte er dich beleidigen, aber das hat er dann doch nicht getan.
Ach so, okay. Ja, Arschloch.
Ja, kennst die Leute doch nicht.
Ja, doch, einfach mal gerade ausgesprochen, ich mag ihn jetzt schon nicht. was wollte ich denn sagen, Reini? Erstmal hallo, ne? Schön, dass du dich zugeschaltet hast aus deinem wirklich spannenden Leben, aus dem Chaos Communication Camp.
Ja, super.
Sowas also wie Rock am Ring von Nerds.
Ja, das ist ein bisschen wie Wacken ohne Musik mit mehr Internet.
Ist jetzt eine dumme Frage, aber treten da gar keine Bands auf?
Nee, also ja, es gibt hier Musik und auch Party nachts. Also nachts sieht das hier so ein bisschen aus wie Alice im Wunderland auf LSD, weil hier 5000 Nerds auf einem großen Zeltplatz sind und alle haben irgendwas mit LEDs dabei.
Wow, okay.
Also cool. Teilweise echt krasse Lichtinstallationen. Könnt ihr mal googeln, also Chaos Communication Camp googeln und dann mal Bildersuche machen. Dann seht ihr, wie das aussieht. Es ist sehr nett und abends gibt es auch viel Musik, also viele Ecken irgendwie um die Fairy Dust, das ist so eine große Rakete, die bei den Chaos-Events immer irgendwo rumsteht. Um die Fairy Dust rum ist immer so ein bisschen Tanzfläche und Musik, aber das meiste, was hier so an Musik dann läuft, ist so Elektro-Zeug. Also sehr, sehr, sehr viel Elektro und dann auch sehr bunt und ja.
Und wo kommt der Strom her?
Sehr bassig. Der Strom kommt von, ich weiß nicht, wie viele es dieses Jahr sind, also das Camp ist alle 4 Jahre, ich war vor 4 Jahren schon mal hier, kommt von Dieselgeneratoren, die hier auf dem Gelände verteilt sind. Und das, okay. Und das Internet, krass, das es in Brandenburg ja eigentlich nicht gibt.
ist leider noch nicht erfunden. Da.
Oder das wenig gibt, das merke ich immer, sobald ich hier vom Camp runter bin, kann ich nicht mehr telefonieren, weil kein Netz mehr da ist.
So krass. Okay.
Ja, so super krass. Also so maximal Edge an vielen Ecken. LTE wissen, hab ich
Edge
hier,
ist kein Internet. Ne?
Ja, also LTE habe ich hier noch gar nicht gesehen. Wenn ich ein Stück rausfahre und wieder in die Nähe von irgendeinem Dörfchen hier komme, dann habe ich mal 3G. Aber darüber geht es auch nicht hinaus. Nee, es ist wirklich, wirklich mies. Also ich verstehe Leute, die hier irgendwie in Brandenburg wohnen, also irgendwo auf dem Dorf in der Pampa. Internet ist hier gar nicht. Und
weißt du, was die dann wählen würden, Reini?
Ja,
die
weiß ich.
Die Glaswasserpartei.
Ja.
Naja, das, nicht unbedingt.
Weiß
nicht, ne?
Sagen wir so, ich bin hier, also ich will jetzt, ne, ich bin hier durch ein paar Dörfer gefahren und da waren die obersten Wahlplakate die von den Linken und den Grünen. Und die unteren waren die von der AfD. Also das ist hier genau andersrum.
Wie? Die werden hochgehängt, damit sie nicht abgerotzt werden.
Ja, ja,
oder?
Genau. Und die von der AfD hängen hier ganz unten.
Oh Mann.
Ich habe ja auch das erste Mal Wahlplakate von der AfD gesehen. Da ist einfach nur das AfD-Logo drauf. Ohne irgendwas.
Einfach nur AfD-Logo?
Ja, oder
nicht so ein bisschen Ausländer raus oder wir sind doof oder sowas? Nein.
Nee.
Wir schlafen mit unseren
Cousinen. Es gibt welche, wie hieß das nochmal? Wende vollenden oder sowas.
Wende vollenden?
Ja.
Wende
oder wir sind Deutschland oder so. Oder wir der Osten steht auf oder so ein Scheiß. Also, ja.
Der, wo war das nochmal? Da hat irgendein, ich weiß nicht mehr, wo Christian das her hatte, aber jedenfalls irgendwie letztens mir was geschickt. Da sitzt einer und da wird irgendwie über die Flüchtlingskrise gesprochen und auf einmal steht ein Nazi auf und brüllt, aber wer rettet Deutschland? Und du denkst so, wovor, Alter, ey, wir leben hier im Überfluss. Wovor retten? Was ist los bei dir?
Da gab's,
aber die Diskussion.
Da gab es letztens auch irgendwo habe ich einen Beitrag, ich glaube auf YouTube oder so gesehen, wo auch irgend so eine Kundgebung war und dann stand so jemand auf und hat irgendwie so Fake News als Fakten hingestellt und der Merkel, also der Kanzlerin, dann Fragen gestellt und sie ist relativ souverän geblieben und hat den halt einmal schön zurechtgewiesen, sehr sachlich.
Ja, das habe ich gesehen. Das fand ich sehr schön, weil er, also das muss man mal, also da ist halt einer aufgestanden und hat gesagt, warum kann man in diesem Land seine freie Meinung nicht mehr äußern, wenn man AfDler ist. Und dann ist sie relativ schön aufgestanden und hat gesagt, naja, sie haben gerade, sie sitzen in der ersten Reihe und haben gerade ihre Meinung in einer laufenden Fernsehkamera gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihre Meinung nicht äußern dürfen.
Ja, genau. Das,
tja, aber.
Ja, aber also ich bin hier aber auch durch Dörfer gefahren, wo sehr viel grüne Plakate und so hingen und gar keine AfD-Wahlplakate. Ich glaube schon, also ich bin hier, glaube ich, in einem Bereich, wo die AfD schon sehr stark ist und wo auch relativ viele Nazis unterwegs sind. Habe ich an so Kleinigkeiten festgemacht, wie ein Transporter, der vor mir auf der Landstraße fährt, der so einen Reichsaufkleber hinten drauf hat und Deutsches Reich in altdeutscher Schrift. Oder an der, hier um die Ecke gibt es in einem Dorf eine Pension, das ist die Pension Vaterland.
Die Pension Vaterland.
Ja, so in altdeutscher Schrift irgendwie, wenn sie gut in Anführungszeichen schlafen wollen.
Wenn sie gut schlafen wollen, kommen sie entweder in unsere Pension Endsieg oder Pension Vaterland.
Ja, das.
Ja, Reini, das ist schon, ihr brauchtet halt einen großen Acker, da habt ihr ihn gefunden.
Ja, also man darf das natürlich nicht pauschalisieren, der Osten ist nicht braun, also nicht so, dass hier alles im Osten braun ist oder so, aber der Anteil hier, zumindest in der Gegend, wo ich gerade unterwegs bin, ist auf jeden Fall nicht nied. Oder sagen wir so, der wird hier sehr offen teilweise zur Schau getragen.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SimOn Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SimOn Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: AllNet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, das ist etwas bedauerlich, aber wir wollen auf das Positive schauen.
Ja,
du bist klar.
Zum Beispiel. Ich bin
du bringst das Bewusstsein der freien Welt dorthin. Wie viele Menschen sind denn da rein?
Das muss ich nicht, das macht das Camp von alleine. 5000 sind es, glaube ich.
5000?
Also so um den Dreh 5000. Es gibt vier große Vortragszelte, eine riesige Zeltstadt und Wohnwegen. Das ist so geil, weil eigentlich ist hier auf diesem ehemaligen Ziegeleigelände nichts und wenn hier halt das Camp ist, dann wird hier alles halt hingebracht. Also wir haben hier ordentliche sanitäre Anlagen mit Duschen und allem drum und dran. Internet. Ich glaube, dieser Ort hier, der eigentlich mitten im Nirgendwo ist, ist so einer der am besten ans Internet angebundenen Knotenpunkte gerade in Europa.
Das ist
Wahnsinn. Also ich sitze hier gerade neben einem Datenklo. Ein Datenklo ist, das hat sich
Reini sitzt neben einem Datenklo. Einer der schönsten Sätze, die ich diese Woche gehört habe.
Das hat sich irgendwann mal als praktisch erwiesen, die Infrastruktur, so Switches und den ganzen Scheiß in so Dixie-Klos zu packen, weil die halt, ne, die sind halt wasserfest, also ne, von außen und so, wenn es mal regnet, macht denen das nichts. Und das sind hier die sogenannten Datenklos, die über das ganze Feld verteilt sind.
Man kann wissen, während man den Server repariert, das ist auch total gut.
Ja, das Geile, also man hat hier wirklich, wirklich nettes Internet. Ist schön.
Ist
fällt
schön.
Mir sehr.
Ach ja, schönes, gutes Internet. Du sitzt auf dem Acker und spielst Counter-Strike. Das ist wirklich ein Traum.
Das könntest du ja auch machen.
Wahrscheinlich schon, ne? Also ich meine, die Infrastruktur wäre ja da.
Ja, das
es gibt jetzt in Köln ein Zockercafé, da bin ich eben dran vorbeigegangen. Division, das Zockercafé. Da kannst du Burger bestellen. Ja, ich finde den Namen auch schwierig. Da kannst du nicht Division, sondern also nicht die drei Putzmänner wischen, sondern Division. Ne? Du weißt ja, ich kann ja nicht aussprechen.
Ja.
Jedenfalls, da kann man wohl Burger fressen und kann gleichzeitig entweder Konsole oder halt sogar an 12 nebeneinander stehenden Rechnern verschiedene Online-Titel zocken.
Ja.
Das war eine meiner persönlich ersten Erfahrungen überhaupt mit Internetspielen. Also ich weiß noch, als Half-Life rauskam, 98, habe ich mir, bin ich zum Chef gegangen. Der Chef war so ein Typ mit einem schiefen Auge aus Gelsenkirchen, der den einzigen Videospielladen hatte. Und der hatte auch vier Computer da stehen. Und beim Chef konnte man für 50 Pfennig 10 Minuten online Videospiele spielen. Und da habe ich dann immer eine Stunde Half-Life nach der Schule gespielt und davon geträumt, mir einen Computer zu leisten, mit dem ich das spielen könnte.
Das ist ja auch was sich die Kiddies oder die jüngeren Leute gar nicht mehr vorstellen können. Wir sind damals zu Karstadt gegangen, weil man da für irgendwie ein paar Mark in einer Stunde halt im Internet surfen konnte.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen,
dass ich immer
zur Meierschen gegangen bin. Aber das war auch mein erstes Online-Spielerlebnis. Selbst das hatte ich nicht zu Hause, sondern da. Aber ich verkläre das immer noch als eine der schönsten Spielerfahrungen, die ich je hatte, Rein.
Weißt du, was witzig ist? Ich sitze hier in Brandenburg auf dem Acker und ich habe gerade mal einen Speed-Test gemacht an dem Switch, an dem ich hänge. Und ich glaube, ich habe hier besseres Internet als du. Ich habe ich sitze hier irgendwo auf dem Acker und habe 100 Mbit symmetrisch, also sowohl hoch als auch runter.
Das ist auf jeden Fall ziemlich krass.
Ja.
Also ich habe es nicht symmetrisch. Aber weißt du, was mich gar nicht glücklich gemacht hat, Reini?
Was denn?
Ich war diese Woche im Kino und das war wirklich fürchterlich.
Warum?
Also wirklich, ich war in Once
Hast
Upon
du Nachos
a Time
gegessen,
in Hollywood.
Oder?
Ich war in einem guten Kino. Ich war im Residenzkino in Köln. Da waren wir auch schon mal.
War das, wo wir Star Wars gesehen haben?
Dieses Edelkino, ne?
Ja, wo ich mich danach drüber aufgeregt hat, warum der Sohn von Snape den Bösewicht spielt.
Genau.
Ja, ja. Ja, ich erinnere mich. Das war da, wo man am Kinoplatz dann noch ein Bierchen nachbestellen kann und so.
genau,
die, die 3D-Brillen so als Shutter-Technik benutzen.
Mhm.
Was ich richtig kacke fand.
Ja, aber ja, sonst ist es ein exzellentes Kino, das muss man mal sagen. Und ich war in Once Upon a Time in Hollywood und ich muss mal vorneweg sagen, das war der langweiligste Film, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe.
Aber der Trailer sah witzig aus.
Ja, richtig. Der Trailer schneidet die drei vorhandenen Gags. Es sind ja drei, die versucht wurden. Die haben dann auch funktioniert. Und ich sag mal, alle einigermaßen darstellbaren Szenen zusammen und verschweigt aber völlig, also du bist mit den Manson-Morden und sowas vertraut?
Ja, ja, das bei Manson, da gibt's, kennst du den Podcast Hoaxilla? Aber du hörst nicht so viele Podcasts, ne, sonst?
Ich höre gar keine Podcasts.
Ah, okay.
Aber
Hoaxilla ist ein Podcast, der ist schon sehr, sehr alt.
Das stimmt übrigens nicht, ich höre doch Podcasts. Ich höre Streter Bender Streberg, ich höre zwischendurch mal ein gemischtes Hack, also ich höre schon Sachen.
Okay. Ja, okay.
Nicht, dass mir nachher vorgeworfen wird, was machst du denn da? Das stimmt.
Hoaxilla ist ein Podcast, die sich so mit Mythen und so beschäftigen, halt Hoaxes. Und da gibt's unter anderem eine Folge über die Manson-Morde, wo die mal, also wo die die Geschichte davon erzählen und das ein bisschen aufarbeiten. Sehr, sehr hörenswert.
Für also, die, die uns jetzt nicht zuhören, die uns nicht zuhören, die, für die, die, die es nicht kennen, die Manson-Morde basieren grundsätzlich darauf, dass, also Charles Manson war ein Führer einer Hippie-Sekte Ende der 60er Jahre.
Sehr charismatischer.
Sehr charismatischer, sehr kleiner Mann, nur 1,57 groß. Völlig durchgedreht und hat dann so eine Art Sexcamp gemacht mit sehr vielen ihm verfallenen Frauen und hat die irgendwann zusammen mit auch Typen, die ihm gefolgt sind, das waren so 40, 50 Leute, dazu aufgefordert, Morde zu begehen. Und die sind dann in die Villa von Roman Polanski, einem damals und heute auch noch bekannten Regisseur, eingebrochen. Und haben dessen schwangere, hochschwangere Frau und drei befreundete Anwesende umgebracht. Polanski war nicht da.
Ja. Das war das Sharon Tate? Ja.
Sharon Tate, genau. Das war seine Ehefrau.
Ja.
Und um das vorwegzuschicken, der Film wurde im weitesten Sinne damit beworben, dass Quentin Tarantino einen neuen Ansatz auf den Blick auf diese Morde werfen möchte, plus nochmal, dass das der Background der Geschichte ist mit den Darstellern Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, was natürlich eine riesen Vorschusserwartung erzeugt, dadurch, dass die beiden noch nie zusammengespielt haben, beides absolute Weltstars, das restliche Ensemble auch Weltstars. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ich werde nicht spoilern, wie der Film ausgeht. Ich fand das Ende extrem respektlos gegenüber allen Beteiligten, also den wirklich real existierenden Figuren. Mhm. Aber was man einfach mal sagen muss, das habe ich einfach noch nicht erlebt in einem Film. Du hast das Gefühl, weißt du, in Filmen dreht man ja Szenen und man schneidet die nachher, damit diese Szenen kompakt werden und aneinander passen. Und man hat das Gefühl, die haben diesen Film einfach am Stück gedreht und einfach keine Szene beendet.
Ich muss mal sagen, diese also dass das so lang vorkommt, das habe ich bei Tarantino, aber bei manchen Filmen häufig, also da habe ich das Gefühl häufiger, dass die Dialoge unnötig
aber
lang
dann,
sind.
Das stimmt, aber trotzdem fängt er das immer mit einem gewissen Maß an Coolness auf und dann irgendwann auch von mir aus übertriebener Gewalt, die einen dann so ein bisschen zum Lachen bringt. Selbst das kommt fast gar nicht vor. Die Dialoge sind furzlangweilig, haben keinen Sachbezug zur restlichen Geschichte, gar keinen. Also wirklich nur, um dir ein Beispiel zu geben. Es gibt eine Szene, Leonardo DiCaprio ist ein, sagen wir mal, ein Schauspieler, der auf dem absteigenden Ast ist. Früher eine Hollywood-Größe, jetzt geht's langsam abwärts und er kriegt nur noch die B-Rollen. Das ist auch alles gut gespielt von DiCaprio. Den kannst du auch, der ist einfach sehr, sehr gut, der Schauspieler, und ein sehr guter Typ. So, er wirkt einfach gut. Brad Pitt ist auf der Höhe seiner, ist der schönste Mann über 50, den es auf diesem Planeten gibt. Er hat ein Wahnsinnscharisma. Er ist sein Stuntman in dem Film. Und ich erzähle jetzt, was wirklich passiert. Er sagt zu Brad Pitt: Ja, fahr mal zu mir nach Hause, meine Fernsehantenne ist kaputt. Dann steigt Brad Pitt in sein Auto. Ich schaue ihm 4 Minuten dabei zu, wie er Auto fährt. Ohne irgendwas. Er fährt einfach nur Auto. 4 Minuten lang. Mit Musik. Dann steigt er auf das Dach von dem Haus von DiCaprio, zieht sich sein T-Shirt aus, damit ihm den Oberkörper frei sieht, repariert die Antenne und fährt wieder zurück. 16 Was? Minuten Filmzeit, wie ich dabei zuschaue, wie jemand eine Fernsehantenne repariert. Ohne, dass es auch nur den geringsten bisschen Ansatz dafür gibt, warum man das tun sollte. Und in der Zwischenzeit erinnert er sich an eine Szene mit Bruce Lee, wo er auf Bruce Lee trifft, die auch nichts mit der Geschichte zu tun hat, gar nichts.
Vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Not-Directors Cut davon.
Und es gibt, glaube ich, dieser Film hat gar keinen Cut, da gibt es ja gar keinen Schnitt, sondern es wird einfach durchgedreht, es ist völlig bescheuert. Und dann hat mir jemand allen Ernstes geschrieben, ja, aber das ist doch eine Anspielung auf diesen Film mit Bruce Lee, in dem Bruce Lee eine Fernsehantenne repariert hat. Ich denke so, okay. Und deswegen soll ich mir das jetzt 20 Minuten losgelöst von der Geschichte ohne jeglichen Sinn und Verstand angucken. Der Film ist 169 Minuten lang, fast 3 Stunden.
Boah, echt?
Also es wirklich, ich war wirklich kurz davor rauszugehen. Und dann habe ich das getwittert, weil bei Twitter teilte sich das komplett in 50%, die mir zustimmten und sagten, der langweiligste, unlogischste und ohne jegliche Story vorkommende Film, den sie je gesehen haben. Und der andere Teil schrieb mir das, was bei Tarantino immer kommt, ein absolut geniales Meisterwerk. Und dann hat mir jemand geschrieben, habe ich gefragt, was ist denn das Meisterwerk da dran? Und dann hat jemand geschrieben, das absolute Meisterwerk besteht darin, dass Tarantino die Geschichte gar nicht erzählt, sondern die Story außerhalb des Films stattfindet.
Was?
Und da habe ich, ja, das hat mir jemand wirklich drunter geschrieben. Dann habe ich drunter geschrieben, das ist das Dümmste, was ich je gelesen habe, ohne dich beleidigen zu wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, das lösche ich lieber wieder. Habe es dann nur so 10 Minuten stehen lassen, weil ich wollte die betreffende Person auch nicht. Aber ich kann auch nicht 500 Seiten leeres Druckerpapier irgendwo abgeben und sagen, das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. Gut, die Story findet abseits der Seiten statt.
Versuch das mal beim Verlag. Das ist eine Idee, hätte ich auch mal machen sollen.
Ich habe bei Piper gerade mein 5. Buch eingereicht. Das heißt 500 Seiten Druckerpapier. Ohne Scheiß. Ich lasse mir das gerne nochmal von irgendjemandem erklären, was dieser Film mir jetzt erzählen wollte. Aber es ist wirklich brutal langweilig. Und Langeweile kann man, Ernst Lubitsch hat schon gesagt, ein ganz bekannter Regisseur, der da wirklich viele Filme in den 30er Jahren gedreht hat, sowas wie der Urvater des deutschen Films, hat gesagt, Filme dürfen alles außer langweilen. Und das stimmt. Du sitzt im Kino und verdammst die Zeit, die du da hocken musst, weil keine der Figuren macht eine Wandlung durch. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Es gibt keine Geschichte, die erzählt
wird. Du kannst ja auch nicht vorspulen, ne?
Also, du kannst nicht vorspulen.
Kennst du diesen Modus, wenn du Serien guckst, wo dich die Story interessiert, die eigentlich interessant sind, die aber unnötig in die Länge gezogene Szenen haben, dass du das am Rechner guckst oder so und so in 10 Sekunden Schritten manchmal vorskippst, weil du wissen willst, wie die Geschichte weitergeht, du dir aber nicht angucken möchtest, wie irgendwie Person X darüber nachdenkt, ob sie jetzt eine Zigarette raucht oder nicht?
Nee. Das mache ich nie, da bin ich ganz eigen. Nee, weil ich ja auch, ich würde nie, also wenn ich in einen Kinofilm zu spät komme, ne, also sagen wir mal, ich komme rein und der Film läuft schon, gehe ich wieder raus. Ich kann nicht, das habe ich einmal bei Batman Begins gemacht. Ich habe die ersten 15 Minuten von Batman Begins verpasst und das werde ich niemals wieder.
Es geht darum, ja nicht ganze Szenen zu verpassen, sondern einfach nur so unnötig, also das sind auch keine großen Sprünge, also jetzt nicht 5 Minuten oder so, sondern immer nur so 5-Sekunden-Sprünge oder so, weil ich möchte mir nicht die Einstellung angucken, wie irgendwie auf die Poren in der Nase gezoomt wird und...
Reini, du redest gerade von Pornos, durch die du skippst, kann
ja,
das
richtig.
Sein?
Ja, das auch.
Okay, Analszene. Ich finde die Dialoge, nee, also das könnte ich mir nie vorstellen, bei einer Serie was zu skippen, nie.
Beispiel, wo ich das sehr exzessiv gemacht habe, weil ich wissen wollte, wie die Story weitergeht und dann irgendwann auch gesagt habe, ach scheiß drauf, die Story ist auch für den Arsch, wie heißt hier nochmal mit den Zombies?
Walking Dead,
genau.
Ja gut, das ist die einzige Serie, wo ich das im weitesten Sinne unterschreiben kann.
Walking Dead ist nämlich leider teilweise Boring Dead. Das ist...
Ja, es ist nicht nur Boring Dead, es ist halt ein ewiger Zyklus aus... Zombies kommen, Zombies werden erledigt, sie rennen weg, sie glauben, sie sind in Sicherheit, Zombies kommen, Zombies werden erledigt, sie rennen weg,
und dabei
sie glauben,
noch ein bisschen,
sie sind in Sicherheit.
Und dabei noch ein bisschen so gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ja, also spätestens als Staffel, ich glaube, ich habe 4 Staffeln gesehen oder 3, also ich habe es nie bis zum Ende geschafft. Und muss wirklich sagen, also wie man eine an sich so geniale Serie durch das Melk-Konzept, das Ding bis zum Ende zu melken und immer weiter und immer weiter so vor die Wand fahren kann, ist mir auch nicht begreiflich. Weil an sich, muss man ja nicht drum herum reden, die erste Staffel der Serie ist bombenspannend und gut erzählt, ne?
Ja, wobei da ging mir das Ende auch schon irgendwie mit seinem besten Freund, der da mit seiner Frau und da habe ich auch schon so
Aber ganz ehrlich, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, dann knall ich auch deine Alte.
Wenn sie das hört.
Das war natürlich nur ein Spaß, Reinhard. Ich habe Respekt vor deiner Frau. Sie ist eine wunderbare Frau. Wie konnte eine so hübsche Frau sich an dich verirren? Jedenfalls. Ich mache nur Spaß. Ich fand die erste Staffel wirklich unterhaltsam und sehr gut. Aber danach fiel die halt so massiv ab, die Serie. Und man hat dann immer weiter geguckt. Es gab eine Folge, da habe ich dann ausgeschaltet. Also da habe ich dann so gesagt, okay, das gucke ich nicht mehr weiter, weil das ist so gaga. Die war die Folge, wo, vielleicht hast du die gar nicht gesehen, es gibt ja den attraktiven, wie heißt er nochmal, von Norman Reedus gespielten, der Biker. Ne? Der Biker, du weißt schon.
Der die ganze Zeit mit der Armbrust rumrennt.
Genau, der mit seiner, obwohl eine andere Waffe sehr viel mehr Sinn machen würde, er immer mit seiner fucking Armbrust.
Ach, wieso? Die ist leise.
Wie heißt der denn nochmal, Reini? Egal, der hat auch so einen Redneck-Namen und so.
Ja, ich kann mal, ne? ich google dann, mal Armbrust.
Daryl. Ist mir eingefallen. Ah. Daryl. Und Daryl und eine, der Namen ich nicht erinnere, eine Blonde, schließen sich in einem Golfclub ein. Und sie erzählt ihm davon, dass sie schon immer betrunken werden wollte. Und die ganze Folge besteht nur daraus, dass sie sich, obwohl sie überall Zombies sind und sie sehr wahrscheinlich abkratzen werden, sie sich besäuft und kindische Kackerdialoge führt. Und da habe ich gedacht so, ey, ganz ehrlich, ihr müsst nicht 30 Folgen drehen, wenn ihr nichts zu erzählen habt. So, also es ist einfach, war gaga, war einfach langweilig. Und ich nehme Figuren auch nicht ab, wenn draußen der Tod lauert, dass sie dann anfangen, sich in Whisky einzuschenken und zu sagen, ja, ich wollte schon immer mal Alkohol trinken. Und denkst, sowieso für die Frau ist irgendwie 20 oder so, ne? Und wird dann so dargestellt, weil ja in Amerika kannst du ja bei Walmart mal eine Wumme kaufen, aber kein Bier als 20-Jähriger. Da hat die Serie mich, glaube ich, verloren an dem Tag. Ja. Das ist immer schade, wenn man eine Serie sehr gerne mag und dann gibt es so eine Folge, an der du sie verlierst, weißt du? Und noch schlimmer ist, wenn man Freunden Serien zeigen will und die biten das nicht und verstehen das nicht. Ich habe letztens einem Freund Rick und Morty gezeigt und habe gedacht, ich fange bei der ersten Folge an, weil die erste Folge natürlich so ein bisschen die Grundgeschichte erklärt, wer ist Rick,
die Charaktere einführt und so.
Genau,
ne?
Aber muss ich auch ehrlich zugeben, die erste Folge ist wirklich die schwächste von allen. So, also die ist okay, aber von Rick und Morty musst du dir schon 4-5 Folgen geben, damit du verstehst, warum diese Serie so geil ist.
Ich wollte gerade sagen, das gibt's aber häufiger, ne, dass du so Serien hast, die halt schwach anfangen oder so allerweltsmäßig, wo du dir halt ein paar Folgen geben musst, um irgendwie da reinzukommen, das Spiel der Charaktere und so. Also dass das halt lustig wird. Also zum Beispiel Scrubs habe ich super gerne geguckt, aber das wird auch besser, wenn du irgendwann die Charaktere halt zusammen hast.
Ich habe Scrubs lustigerweise höchstens, also immer mal zwischendurch eine Folge gesehen oder so. Aber das muss ja wirklich es gibt ja wirklich Hardcore-Scrubs-Fans.
Scrubs ist super gut.
Und es gab ja diese Nachklapp-Dings, wo der Dings nicht mehr dabei war.
Die neunte Staffel, wo die Schauspieler teilweise nicht mehr dabei waren und die quasi die nächste Generation einführen wollten, die war...
Und dann auch merken mussten, dass das wohl keine gute Idee war.
Genau, die ist durch. Die hätten einfach mit der Staffel davor Ende machen sollen. Die endet auch damit, dass JD quasi, ne, also dass alle...
Nein.
Die endet damit, dass alle Storylines zu Ende geführt werden.
Ja gut, dann ist doch das Thema eigentlich gegessen, oder?
Ja, eigentlich schon, aber da wollte man
nochmal
weiter. Aber ja, wollte
wer
man
will
noch mal
die Cash-Cow melken, wenn man kann, ne?
Ja.
Ach, Reinhard. Jedenfalls, bitte, wenn ihr in dem Film wart, tweetet mir was dazu. Es ist wirklich, bitte erklärt mir, was an diesem Film ein Meisterwerk ist. Ich fand The Hateful Eight schon zu gesprächig, zu lange, zu sinnlos teilweise, aber immerhin noch unterhaltsam und zwischendurch halt mal so eine Szene extremer, übertriebener Gewalt, in der ich dann einfach lachen musste. Weil Tarantino sowas einfach gut inszenieren kann. Aber in diesem Film, wo auch das noch fehlt, war einfach gar nichts mehr da. Also ich weiß, dass seine Cutterin Sally Menke ist vor ein paar Jahren. Er hat keine Story. Wirklich nicht. Er hat keinerlei Story.
Okay.
Ich kann es dir nicht erklären, Reini, aber er hat aus meiner Sicht hat er keine Geschichte. Außer Stuntman und langsam erfolglos werdender Schauspieler sind befreundet und am Ende passiert halt das mit Manson. Aber davor hat das überhaupt keine Bedeutung. Und Charles Manson selbst taucht, das ist kein wirklicher Spoiler, taucht, glaube ich, eine Minute auf. Wo man dann auch denkt, warum? Also warum? Es ergibt auch im Rahmen der Geschichte überhaupt keinen Sinn, warum das jetzt unbedingt in den 60ern spielen muss und warum die Manson-Morde vorkommen wollen. Es fühlt sich so an, als wären die Manson-Morde nur eingebaut worden, damit man damit PR machen kann. Ne, sagen kann, Quentin Tarantino nimmt sich das Thema, weil es gibt keinen wirklich guten Film zu dem Thema oder zumindest keinen populären Film zu dem Thema. Quentin Tarantino nimmt sich dieses schrecklichen Mordfalls an. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum man gemeint hat, man müsste das jetzt in dem Film überhaupt vorkommen lassen. Und das finde ich halt, wenn man bedenkt, dass da wirklich Menschen gestorben sind, auch schon sehr fraglich.
Verstehe ich. Also, ja.
Du merkst, ich bin am Halsen.
Ja, ich merke. Und ich kann leider nicht viel dazu sagen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Vielleicht sollte ich mir den mal angucken.
Du sollst den definitiv mal angucken.
Dann muss ich ja ins Kino gehen. Dafür brauche ich Zeit. Und Zeit ist das, was ich gerade nicht habe.
Ist das so, Reini?
Das du hattest
ein
so,
Vorstellungsgespräch.
Ja. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch, ja. Mal
und
gucken.
Wie war dieses Vorstellungsgespräch?
Ach, ganz nett. Das erzähle ich dir mal außerhalb des Podcasts.
Hast du wieder gesagt, du möchtest 8.000 Euro netto im Monat haben, nur einen Tag kommen?
Ja, und ich habe den...
Den du selber bestimmst?
Und, genau, und ich habe den Satz noch mit beendet mit du Arsch.
Immer der beste Anweisung mit das Vorstellungsgespräch, immer mit ficken sie sich alle
nee,
zu beenden.
Ach, weiß nicht, also ich kann mal eine kleine Sache von dem Vorstellungsgespräch zum Beispiel mal erzählen. Das war halt eine Stelle im öffentlichen Dienst und da sind immer ein gewisses Ensemble an Personen, die immer beim Vorstellungsgespräch dabei sind. Dazu gehört unter anderem die Gleichstellungsbeauftragte oder der Gleichstellungsbeauftragte, wobei ich noch nie einen der Gleichstellungsbeauftragte getroffen habe.
Vielleicht bräuchte man dafür mehr Gleichstellung, damit es mehr Gleichstellungsbeauftragte männlicher Natur gibt.
Ich finde das wichtig und richtig und so weiter und ich finde das auch okay, dass sie beim Forschungsgespräch dabei sind und so, aber die Dame, die da die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs war, hat mir allen Ernstes die Frage gestellt, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in der Situation, dass eine studentische Hilfskraft sexuell belästigt wird und er hat so einen Fall konstruiert, wie gehen Sie damit um? Das ist eine selten dumme, dämliche Frage. So, wie gehen Sie damit um? So, wie wohl? Ne? Man redet mit dem potenziellen Opfer, man redet mit dem potenziellen Täter, dann redet man mit dem potenziellen Opfer, wie weiter verfahren werden soll. Dann gibt es für so etwas
Richtlinien. Dann wendet man die Scharia an und alles ist gut.
Nee, mal ernsthaft. Also es gibt für sowas ja gerade im öffentlichen Dienst gibt es für sowas Richtlinien, die hat...
Wollte sie damit andeuten, dass du der Täter bist?
Nein, das nicht, sondern sie wollte halt... das ist ja gerade das, warum ich die Frage so dumm finde. Es gibt da darauf nur eine Antwort, ne? So, du kümmerst dich natürlich ordentlich drum, ne? Niemand, wirklich niemand, der würde doch sagen, ja, finde ich super, ne? Da mache ich direkt mit. Das mal ehrlich, ey.
Ja gut, also ich habe schon Filme in den letzten Jahren mit dir gesehen, die genauso ablaufen würden.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich habe da gesessen und dachte mir nur so, ernsthaft, wirklich, müssen wir darüber wirklich nochmal reden?
Es ist wirklich etwas seltsam, nicht?
Ja. Also, ne, wie gesagt,
du hast das geantwortet, was du gerade.
Ja, ich habe das gesagt. Also ich habe das gesagt, dass man mit den entsprechenden Leuten reden muss, sowohl mit Täter als auch mit potenziellem Täter als auch potenziellem Opfer.
Reinhard, wie wenig juristisch verfänglich.
Und das Ganze nach Möglichkeit auch getrennt, damit das potenzielle Opfer dem potenziellen Täter nicht zwingend nochmal ausgesetzt ist und dann natürlich mit dem potenziellen Opfer reden, ob das möchte oder in welchem Rahmen es möchte, dass das Ganze bitte weiterverfolgt wird, dann die entsprechenden zuständigen Stellen an der Uni informieren und so weiter und so weiter. Es gibt dafür halt Richtlinien. Und als ich gesagt habe, es gibt dafür Richtlinien und Vorgehensweisen, hatte mich mit großen Augen angeguckt und dann sagte ich, ich hoffe, es gibt hier dafür Richtlinien. Es wäre sehr traurig, wenn nicht.
Vielleicht gibt es die wirklich nicht.
Nee, die gibt's. Ich habe ja lange genug an der Uni gearbeitet und das ist ja auch, ne, also ich fand die Frage halt so dumm. Ne, das ist so, als ob du fragen würdest, so, ihr Labor brennt. Wie gehen Sie damit um? Genau, ich hole das Benzin und kipp noch ein bisschen was drauf.
Denn ich mag Feuer, ich bin Physiker. Ja, ja, das ist wirklich ziemlich dämlich. Das
ja, und weiß nicht, dann wurden mir auch so Fragen gestellt, so im Bereich Didaktik, wie sehen Sie, also so zum Thema, wenn jemand was beibringt, das darf ja nicht nur Show sein, sondern das muss ja auch didaktischen Inhalt haben und so. Das sollte ja nicht irgendwie so ein Show-Effekt, das sollte ja keine Zaubershow werden. Überwiegend, wie stehen Sie denn dazu? Und da habe ich halt...
Dann hast du ein Video von Methodisch Inkorrekt live gezeigt.
Genau, deshalb habe ich diese Frage ja bekommen, weil die haben ja vorher auch nachgeguckt, was ich so mache. Also die kennen mich auch. Ich habe ja lange an der Uni gearbeitet und auch für die Fakultät immer mein Copying gehalten, wenn es darum ging, irgendwelche Takte offenen Tür Vorlesungen zu machen und so, ne? Und so ein Scheiß. Und genau darauf hat die Frage halt abgezielt. Und da bin ich, wenn mir jemand so eine Frage stellt, bin ich ein bisschen zickig, weil da für mich so ein bisschen durchscheint, sowas wie, ne?
Sie sind aber kein Clown, Herr Remsford.
Nee, das meine ich nicht, sondern eher sowas durchscheint wie, wir machen hier ordentliche Forschung und ordentliche Lehre, das darf keinen Spaß machen, das darf nicht lustig sein. Ne, also so eine Haltung, so eine komische.
Ja, aber dann guckt ihr deren Veranstaltung an, die sind auch nicht lustig.
Ja, Vorlesung, ne, muss ja auch nicht. Eine Vorlesung muss nicht lustig sein. Eine Vorlesung kann auch einfach nur informativ sein und so.
Ne?
Ja, genau, und das habe ich auch gesagt. Ne? Man muss das Ganze ja nicht zwingend voneinander trennen. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Nur weil irgendwas unterhaltsam ist, ne,
Reini,
auch
denk
Unterricht,
an deine besten
oder?
Lehrer.
Ja,
denk,
ich wollte gerade sagen,
Lehrer in der
das,
Schule.
Das, ich,
das waren die, die Sinnvo Humor hatten und also in Anführungszeichen dich gut unterhalten haben.
Ja, und dabei muss ich tatsächlich zugeben, auch noch eine gewisse Strenge hatten.
Ja,
also so Lehrer, die tatsächlich auch streng halt ne, Unterricht durchgezogen haben. Aber das auch bitte unterhaltsam. Also wie schon gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann das miteinander kombinieren. Und so wie mir die Frage gestellt wurde von den Leuten da bei dem Gespräch, war das eher so, dass das eine das andere ausschließt. Und das sehe ich halt anders.
Tja, dann naja. Bekommst du die Stelle leider nicht.
Ja,
schade,
das ist mir
schade,
auch egal. Nein.
Reini, das würde ja bedeuten, du müsstest täglich arbeiten. Das,
nee, du,
ja,
du,
das,
kennst,
das
du, kennst, du kennst mich gut genug, dass ich nicht mich, also ich verbiege mich nicht.
Reinhard, also wenn irgendjemand nicht nur aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen, sondern auch abseits dessen nicht in der Lage ist, sich zu verbiegen, dann.
Was heißt
hier
nicht in der Lage? Ich habe keinen Bock da drauf. Ich habe sowas.
Obwohl
hab sowas
viele
wie
von unseren Hörern haben sich ja, du hast auf jeden Fall Prinzipien, einige von uns haben sich ja die Dings angeschaut, die Zerleger, und haben sehr schön geschrieben, man kann dir in jeder Sekunde der Show anschauen, wie sehr du leidest. Das hat mich doch ein bisschen gefreut. Das fand ich einen sehr unterhaltsamen Kommentar, weil es stimmt. Ich erinnere mich noch dran, wie du wirklich, wir haben gedreht, ne, haben dann irgendwas Dummes gesagt, bla bla blub, und du drehst dich mir zu und sagst so, was eine Scheiße. Und das so, weiß ich, 30 Mal am Tag.
Ja. Das ist schön. Mich hat heute noch jemand drauf angesprochen und meinte, er hat sich letztens, wie hieß es nochmal, dieses Bitte nicht nachmachen angeguckt.
Mhm.
Und meinte so, das ist alles super unterhaltsam. Man sieht aber sehr deutlich an manchen Stellen, dass die da ein bisschen mit Pyro und so nachgeholfen haben. Ne?
Ja.
Ja, genau. Und dann meinte ich so, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne denjenigen, der das gemacht hat.
Ja. Ich kenne den, der den Sprengstoff besorgt hat.
Nee, wir kennen ja den Regisseur. Und ja, dann hab ich ihm gesagt, so, ja, das war der gleiche wie bei die Zerleger. Und dann meinte er so, da wirkte das alles viel, viel ehrlicher. Also, ne?
Ja,
aber auch da haben wir ein bisschen nachgeholfen, falls du dich erinnerst.
Nein,
nein, nein,
ich kann
nein,
mich
nein,
daran
nein,
nicht
nein,
erinnern
nein.
Und das ist nie passiert und wenn ich gefragt werde, werde ich das leugnen. Aber Reinhard, ist da laut im Hintergrund? Die sollen
ja,
für die Schnauze halten, hier wird gearbeitet.
Die arbeiten auch, hier ist gerade ein Workshop.
Ein Workshop?
Und zwar, ja, ein Workshop. Hier erklärt jemand ein bisschen was zum Batch, wie man das programmiert. Es gibt beim Camp, das ja alle 4 Jahre ist, immer, das hat mal als Namensschilder angefangen, dass Leute Namensschilder tragen und die Namensschilder hier bestanden damals aus Platinen, wo dann irgendwie so ein kleines ne, irgendwie Textfeld drauf ist, wo der Name durchlaufen kann zum Beispiel. Und dieses sogenannte Batch wurde von Mal zu Mal immer ein bisschen mehr Technik drin. Als ich vor 4 Jahren hier war, hieß das Batch Radio. Das hatte die Platine hatte die Form eines kleinen Kofferradios und das war das war im Grunde eine kleine Schaltung mit einem kleinen Display drauf, wo du Spiele drauf anzeigen konntest oder allen möglichen Kram. Du kannst das Ding halt selbst programmieren und was ein Software-Defined Radio war, also du konntest mit dem Ding einen kleinen Piratensender betreiben mit dem Batch.
Cool.
Dieses Mal, ja, es ist wirklich toll gewesen. Dieses Jahr ist das Batch, dieses Jahr
ist
das... Du
bist der einzige Mensch, bei dem das kritisch klingt, wenn du sowas sagst.
Nein, das Batch dieses Jahr ist noch eine Ecke geiler. Ich habe es noch nicht zusammengebaut. Man muss es sich halt selber zusammenbauen. Man kriegt es beim Eintritt, holt man es sich halt mit ab. Dieses Jahr ist das Batch... Nein, ich kann gerade nicht. Ich muss hier arbeiten. das Batch dieses Jahr ist eine Uhr, also quasi eine Smartwatch, eine kleine. Also besteht so aus 2 Platinen, hat irgendwie, ich glaube, Herzfrequenz kannst du mitmessen, hast du wieder ein kleines Display, kannst dir halt verschiedene Sachen anzeigen lassen. Ich glaube, GPS ist auch mit drin, Schönes Teil.
Okay.
Kann man selber programmieren dann. Ja, also kann ich dir mal, ich bring's dir mal mit, wenn ich in Köln bin.
Ich habe echt gesagt noch nicht so richtig verstanden, was das Badge dann ist.
Das ist eine kleine Platine, also eine, diesmal tatsächlich eine,
sowas wie
so eine Selfmade Smartwatch ist es diesmal.
Aha. Also eine Platine, wo da eine Uhr drauf ist und man kann das irgendwie an USB anschließen und dann programmieren darüber, oder?
Genau. Sorry. Grob gesagt, ja. Es kann ein bisschen mehr.
Im Hintergrund stirbt jemand bei der Erklärung.
Nein! Dich hört ja niemand.
Reini, du hast mir letzte Woche WLAN-Signal erklärt, ne? Das war irgendwie doch ganz schön.
Ja, ich hab's versucht. Ich fände
es eigentlich schön, wenn du mir in jeder Folge irgendwas erklären würdest, bist du, fick dich. Du hast es überhaupt nicht gut erklärt. Ich hab's dann wiedergegeben, wie ich glaube, dass es ist, und du hast gesagt, ja, so ist es ja auch. Willst du mir nicht mal wieder was erklären? Ich fand das eigentlich ganz schön.
Nee, ich weiß nicht.
Reini,
ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Doch, erklär mir doch mal was.
Was möchtest du denn erklärt haben?
Wie funktioniert ein Prozessor, Reini?
hast du mal die ersten Rechenmaschinen gesehen? So die ersten Computer, wie die funktioniert haben?
Lochkarten.
Nee, noch davor. Ja, wobei Lochkarten ist gar nicht mal so falsch. Warst du mal im Technikmuseum in Berlin?
Nee, leider nicht.
Wenn du mal in Berlin bist und einen halben Tag Zeit hast oder einen Tag, also da braucht man eigentlich mehr Zeit für, geh da auf jeden Fall mal hin. Das ist super, super sehenswert. Die haben da eine Menge so Flugzeuge und Schiffe, aber unter anderem auch so die Geschichte der Computer, wie die ersten Computer entstanden sind, so mit dem Zuse Z1.
Konrad Zuse, ne?
Genau. Das waren am Anfang mechanische Rechenmaschinen. Also die ersten.
Ah, ich habe ja Turing, die Turing-Maschine. Das habe ich ja auch. Also ich habe den Film über Turing gesehen und da ist ja auch die Turing-Maschine drin, mit der die Enigma-Codes entschlüsselt.
Ja, die Turing-Bombe.
Ne? Turing-Bombe. Und das war ja auch kein Rechner im eigentlichen, oder kein Computer.
Ja, schon. In der Zeit war das noch ein bisschen was anderes. Ne? Also das waren immer Rechenmaschinen, die für einen Zweck, beziehungsweise die man programmieren konnte, aber die nicht das sind, was sich heute Menschen unter Computern vorstellen. Ne? Also die hatten keinen Bildschirm oder so, sondern da haben halt Lämpchen geleuchtet oder halt irgendwo ist irgendein Register aufgegangen oder so und man konnte dann sehen, was da passiert ist. Im Deutschen Museum in München steht noch eine Zuse, ich glaube Z3 ist es, da kannst du die Relais klackern sehen. Also du kannst den Takt des Prozessors kannst du sehen.
Okay.
Also der hat irgendwie...
Ich verstehe, also ich weiß, dass da Transistoren drin sind und im weitesten Sinne machen die an oder aus. Also lassen Strom fließen oder nicht.
Genau.
Aber ich verstehe es darüber.
Also auf der untersten Ebene funktioniert ein Computer ja Binärsystem, also Einsen und Nullen. Ne? Das weiß jeder, so rechnet ein Computer im Zweiersystem. Warum ist das so? Weil man das sehr leicht abbilden kann, Einsen und Nullen, mit Strom ist da oder Strom ist nicht da. Und wenn du jetzt noch ein paar logische Gatter hast, also sowas wie ein Und-Gatter, ne? Zum Beispiel, das ist, wenn zwei Leitungen gehen rein, eine geht raus und aus der, die rausgeht, kommt nur Strom raus, wenn beide, die reingehen, auch Strom haben. Das ist ein Und-Gatter.
Also sowas wie Bedingungen, gegenseitige Bedingungen.
Ja, genau. Es gibt sowas wie Und-Gatter, Oder-Gatter und so. Und dann reichen zwei, drei einfache Bausteine, also so Und- und Oder-Gatter. Und wenn du die richtig kombinierst, kannst du, also dann kannst du damit Rechenmaschinen bauen, dass du am Anfang irgendwie im Binärcode eine Zahl eingibst und wenn du es richtig zusammengebaut hast, dann kommt hinten die addierte Zahl raus. Sowas nett. Das hab ich tatsächlich noch in der Schule gemacht, in der 11. Klasse. Mit so Gattern logische Schaltungen gebaut. Und wenn du davon ganz, ganz viele nimmst, dann kannst du die auch so zusammenstecken, dass die nicht für eine Aufgabe nur da sind, also nur addieren können, sondern dass sie mehr Sachen machen können. Und wenn du dir jetzt so einen Prozessor von heute anguckst, da hast du halt, ich weiß nicht, wie viele Transistoren mittlerweile auf so einem Prozessor sind.
Milliarden
oder so. Genau, und im Grunde funktionieren die immer noch so. Du gibst halt irgendwo Strom rein und je nachdem, wie die zusammengeschaltet sind, kommt irgendwo anders Strom raus und das wird dann interpretiert. Auf unterster Ebene sind das immer noch Einsen und Nullen, aber darauf hast du dann mehrere Abstraktionsebenen, bis du irgendwann bei einer der höheren Programmiersprachen bist. So funktionieren Prozessoren grob.
Okay, also...
Hast du das verstanden?
Ja.
Es gibt dazu wenn ich mich nicht irre, gibt es dazu eine schöne Sendung mit der Maus. Also es gibt auf jeden Fall...
Du blöder Wichser.
Nee, es gibt auch eine Folge von der Sendung mit der Maus speziell über das Internet, wie das Internet funktioniert, so mit DNS-Servern und ähnlichem. Also was passiert, wenn du eine Website aufrufst? Was im Hintergrund im Internet da tatsächlich passiert? Wo die herkommt?
Also ich soll lieber nicht dich fragen, sondern die Sendung mit der Maus.
Zum Beispiel.
Wenn ich solche Fragen
habe. Ja, das ist.
Ja,
also
aber
das
was tut der Prozessor denn jetzt? Also ja, da sind Transistoren drin und die sind miteinander verschaltet und da geht Strom rein.
Ja.
Ne? Okay.
Ja.
Und die haben irgendwelche Abhängigkeiten voneinander. Das heißt, wenn diese drei Transistoren geschaltet sind, dann wird nur der, wird vielleicht der vierte.
Genau,
oder
das sind halt irgendwelche logischen Schaltungen drin, genau. Und die erledigen für dich eine Aufgabe. Im Wesentlichen ist es irgendwie das Addieren,
das
Multiplizieren
doch,
oder Dividieren von Zahlen.
Keine Ahnung, ja, das wird doch, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich mache Doom an oder irgendein Videospiel, also ein modernes Videospiel, das neue Doom.
Doch, dann passiert genau das im Hintergrund.
Dann rechnet er oder was?
Ja, genau. Was anderes ist es nicht. Und das dann noch für Grafik zum Beispiel irgendwie hochspezialisiert auf der Grafikkarte. Da hast du dann im Grunde einen Prozessor, der auf die Gleichungen oder auf die Rechnungen ausgelegt ist, die du halt für irgendwie, was weiß ich, für Raytracing oder sonst was brauchst.
Deswegen nimmt man die für Data Mining, ne? Also sowas wie Bitcoin Mining wird ja mit Grafikkarten gemacht.
Früher. Ja, nicht mehr, wurde
nicht
mal.
Mit Prozessoren, ne?
Wurde,
da waren monatelang Grafikkarten ausverkauft, deswegen.
Ja, also lange Zeit, welche mit denen das gut ging. Das sind ja im Grunde auch Prozessoren einfach da drauf, nur hochspezialisierte für bestimmte Aufgaben. Und die konnten halt sehr viel parallel machen, also parallel rechnen. Und die Grafikkarten waren tatsächlich lange, lange Zeit ausverkauft. Aber mittlerweile ist es bei den Bitcoins so, dass du mit Grafikkarten nicht mehr besonders weit kommst. Also die Rechenleistung, die du da mit abbilden kannst, reicht nicht mehr. Mittlerweile ist man, glaube ich, zum größten Teil bei...
Weil diese Blockchain zu lang geworden ist, oder?
Nee, die ist nicht zu lang geworden, sondern der Schwierigkeitsgrad ist... der Schwierigkeitsgrad für den nächsten Block, um den auszurechnen oder zu finden, steigt ja irgendwie mit der Gesamtrechenleistung des Netzwerks. Also das wächst immer weiter und wird automatisch angepasst. Und mittlerweile ist das so weit, dass du mit Grafikkarten also zu lange brauchen würdest, um den nächsten Block zu finden. Du musst ja nach Möglichkeit irgendwie der schnellste sein, der den nächsten Block findet. Und das machst du mittlerweile mit Chips, die nur dafür gemacht sind. Also so Mining-Chips, die wirklich nur dafür gemacht sind, um halt genau diese Rechenoperation auszuführen, die du fürs Mining brauchst. Das ist nicht mehr, also die Zeit, wo du dir irgendwie deinen Rechner in den Keller gestellt hast oder deine 10 Rechner, wo auf jedem Mainboard 2 Grafikkarten oder 3 Grafikkarten irgendwie hattest, keine Festplatten, das Ganze aus dem Netzwerk gebootet hast und deinen Keller in eine riesige Heizung verwandelt hast, damit aber Geld machen konntest, die Zeiten sind schon lange vorbei.
Ich habe meinen Keller in eine riesige Heizung
verwandelt. Ja, ein Bekannter von mir hat das tatsächlich gemacht. Der hatte im Keller quasi, beziehungsweise im Erdgeschoss, irgendwie mehrere Rechner stehen, die nur aus Grafikkarten bestanden und hat in eins der Fenster einen großen Lüfter reingesetzt, damit die Luft halt da einmal durchgeht, weil es sonst zu heiß wurde da drin.
Aber auch und irgendwie moralisch etwas schwierig in Bezug auf Strom.
Ja, 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 das ist auch eine große Kritik an den Kryptowährungen, dass sie halt unglaublich viel Energie fressen. Zu der Zeit damals ging es tatsächlich noch und der hat damit ein paar hundert Bitcoins gemeint damals. Da waren die aber auch noch nichts wert.
Ich hoffe, er hat sie behalten.
Natürlich nicht. Also oh, ein Teil.
Nein, ehrlich?
Ein Teil davon. Ein Teil davon behalten. Damals ein Teil aber auch bei der Pleite von Mt. Gox verloren. Ich glaube so 300 Bitcoin oder 400.
Oh, ouch.
Ja.
Hast du schon mal erzählt, glaube ich. Ja, ich hab ja auch 0,38 Bitcoin gekauft und am nächsten Tag fiel der Kurs um die Hälfte. Aber jetzt ist es wieder bei, also jetzt würde ich sie zum gleichen Preis verkaufen können, die ich sie gekauft habe oder etwas mehr.
Ja,
also
ist halt.
Ich habe 3.000 Euro, glaube ich, bezahlt und ich würde jetzt irgendwie 3.500 Euro kriegen. Hm. Und trotzdem habe ich einen guten Freund, der ist Informatiker und beschäftigt sich mit nichts anderem und der hat gesagt, lass es einfach liegen.
Ja,
lass es liegen bis zum jüngsten Tag. Es kann sein, dass die Dinger irgendwann mal bei 100.000, 200.000 stehen und dann hast du wirklich Geld verdient.
Ja, es ist halt Spekulation, ne? Also wie bei allen anderen Gütern auch, ne?
Ja, aber in dem Fall ist es ja so, dass es schon totgeschrieben war. Ne? Also ich glaube, als dieser große Einbruch kam, direkt nachdem ich gekauft habe, wo dann Bitcoins auf einmal nur noch 3.000, 4.000 Euro wert waren, da war wirklich der Pressetenor im Sinne von, okay, die Blase ist jetzt geplatzt und das ist vorbei.
Die waren ja mal bei 20.000 Euro pro Bitcoin oder so. Ne? Hast
die
du zu der Zeit gekauft?
Nein, nein, ich habe für 8.000 Euro, glaube ich, gekauft.
Ah, okay.
Ne? Und die, also Jetzt würde ich halt ein bisschen was dazu verdienen, so, aber nicht viel. Ja. Aber als es dann so krass fiel, hieß es halt dann schon, ja, jetzt ist vorbei, so, ne, da wird nichts mehr kommen, so. Und trotzdem ist es aber jetzt wieder, also letztens war es auf 13.000 Euro wieder.
Das ist schon krass, ich gucke mir gerade mal so den Kurs an, ne, der höchste Wert, den ich gesehen habe, war irgendwie 16.000 Euro, also bei Dollar war, glaube ich, bei knapp 20.000 oder so, 16.000 Euro war mal der höchste für den Bitcoin, das war, wann war das, 2017, Ende 2017, Anfang 2018, dann kam der Absturz. Jetzt Anfang 2019 waren wir bei 3.300 Euro pro Bitcoin und der ist jetzt schon wieder gestiegen auf 9.700 Euro.
Krass, ne?
Hast du mal geguckt, was dein Zeug jetzt gerade, weil seit Anfang des Jahres...
Ja, hab ich dir ja gerade gesagt, ja.
Also seit Anfang des Jahres hat es sich verdreifacht wieder.
Der Bitcoin steht jetzt bei 9.354 Euro gerade. Und dementsprechend ist das, was ich für 3.000 Euro gekauft habe, jetzt ungefähr 3.600 Euro oder 3.400 Euro wert. Aber jetzt zu verkaufen für das bisschen mehr Kohle plus, dass ich dann auch Spekulationssteuer zahlen müsste,
ja, warte einfach mal
bringt ab. Ja nichts. Also warte vielleicht springen die Dinger ja wirklich nochmal irgendwie über den Horizont auf 100.000 Euro und dann habe ich wirklich was damit verdient. Wahrscheinlich aber nicht.
Es gibt ja irgendwie, es gab doch lange Zeit mal, irgendwie eine der ersten Transaktionen mit Bitcoin war doch eine Pizza, die gekauft wurde für damals 10.000 Bitcoin.
Stimmt, das hast du mal erzählt. Ja.
Genau, krass. Und da waren die Dinge halt gar nichts wert. Da war es so Spielerei von ein paar Technik-Nerds. Und es gab lange, lange Zeit eine Homepage, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, die dir anzeigt, wie viel diese Pizza heute wert wäre oder heute kosten würde.
Oh Gott.
Ah, es gibt einen Twitter-Account.
Wirklich?
Ja, es gibt einen Twitter-Account, Bitcoin-Pizza.
Die Bitcoin-Pizza oder was?
Bitcoin-Pizza. The Bitcoin-Pizza is worth, sind das Dollar? Alter, das wären 101.191.225 Dollar.
Wenn wir nicht drüber nachdenken, Alter.
Krass. Ja, aber es ist ja immer so, ne? Also hätte und hätte man das gewusst, bla bla, kannst du genauso gut sagen, hätte ich letzte Woche die Lottozahlen gewusst. Ist halt
Glückssache.
Ja, aber
ja, gut, bei dem Ding hat ja, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass das mal
so
werden würde.
Nee, vor allem, wie viele Kryptowährungen dann dazugekommen sind, ne? Also was es so alles gab und gibt. Und das Witzige ist ja auch, die Leute.
Aber ich glaube, Bitcoin wird am Ende die sein, die wirklich, die ein längeres Leben hat. Also ein Kumpel von mir hat zum Beispiel für, glaube ich, 10.000 Euro IOTA gekauft.
Ja.
Weil er halt darüber ganz viel gelesen hatte und dann hat er mir auch so ein Buch von so einem schleimigen Kacktypen gegeben, der so ein Beraterbuch geschrieben hat. Wirklich so einer, der mit 16 sein Abi gemacht hat und jetzt in New York lebt und der ist Surf-Weltmeister und gleichzeitig ist er auch Großinvestor. Und der hat dann ein ganzes Buch drüber geschrieben, warum IOTA der heiße Shit ist. Und ich glaube, er hat IOTA irgendwie für 3 Euro das Stück oder 1,50 Euro das Stück gekauft und IOTA liegt jetzt bei 23 Cent. Und zwar seit sehr lange schon.
Ja, schwierig.
Der Höchstwert war, warte, ich kann mal kurz gucken, vor ungefähr vor 3 Monaten bei 43 Cent. Ja. Und sonst ist es seit über einem Jahr also komplett für den Arsch.
Okay. Das ist. Ja. Aber es gibt ja auch noch andere Kryptowährungen, ne, die irgendwie ähnlich groß sind wie Bitcoin. Jetzt nicht so groß wie Bitcoin. Irgendwie Ethereum ist ja noch riesig.
Genau.
Ja. Dann, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob sich Bitcoin wirklich als auf Dauer hält, weil da hast du genau dieses Problem, dass das immer größer wird und immer mehr Leistung frisst und so und an dieser Kryptowährung nicht mehr so viel Funktion dran hängt. Es gibt ja, also bei Ethereum ist ja irgendwie noch dieses Buzzword Smart Contracts mit dran. Also, dass du es noch für andere Sachen benutzen kannst, als einfach nur damit zu bezahlen. Sondern da irgendwie noch Informationen mit reinhauen kannst und so. Dann gibt es ja noch Bitcoin Cash. Das war ja irgendwie eine Fork von Bitcoin, wenn ich mich nicht irre. Und alle möglichen. Es gibt auch irgendwie Kryptowährungen, die viel mehr, also ich hätte ja gedacht, dass sich eine durchsetzt, früher oder später, die einen Hauptschwerpunkt auf Anonymität hat. Und das hat Bitcoin ja nicht. Ne? Also du kannst bei Bitcoin kannst du ja genau sehen, wer was wann an wen überwiesen hat. Vielleicht nicht unbedingt mit den Klarnamen, aber das kann man halt ganz gut zurückverfolgen. Der Bitcoin ist alles andere als anonym.
Ja, ist es, ne? Es war ja ursprünglich genau dafür gedacht, dass es anonym ist, oder?
Nee, dafür war es nicht gedacht. Es war als Idee gedacht, eine digitale Währung halt zu machen. eine Währung, die unabhängig ist von einem Land oder unabhängig von irgendwelchen virtuellen Goldeinlagerungen, die es wahrscheinlich eh nicht mehr gibt oder nie gab oder so.
Aber es gibt doch jetzt schon Erpressungsfälle, wo Bitcoin genutzt wurden, also wo Erpresser gesagt haben, wir schalten das Netzwerk ihrer Firma wieder frei oder wir geben ihre Frau frei oder so, aber überweisen sie uns 100 Bitcoin auf da und da.
Ja, die typische Ransomware, also ne, die deinen Computer irgendwie verschlüsselt und sagt, hier überweisen sie uns bitte so und so viel Bitcoin da und dahin. Das kann halt, also du kannst die Bitcoins dann quasi nicht wie ein Konto jetzt, sagen wir mal, einfrieren. Einfach, ne? Also wenn du jetzt
Aber wenn das nachvollziehbar ist, wer es bekommen hat, dann hat man doch ein Problem, oder?
Ja, hast du. Also ich meine jetzt eine hochkriminelle Organisation wird es trotzdem hinkriegen, das Geld da irgendwie rauszubekommen, weil in dem Moment, wo du es in normale Währung umtauscht, hast du ja irgendwo eine Schnittstelle, wo du in irgendeiner Form dein Bankkonto oder sonst was brauchst. Ne, und dann kann man man kann im Grunde alle Transaktionen zurückverfolgen und dann halt ne, sehen, wo das Geld hingeflossen ist oder wo es herkommt. Es ist auf jeden Fall.
Dann sind das ja dämliche Erpresser, nicht?
Nee, dämlich nicht. Es ist halt immer noch besser als einfach zu sagen, überweisen Sie uns das Geld auf dieses Konto. Ne? Ein bisschen besser ist es schon. Aber es gibt, wenn ich mich nicht irre, gibt es Kryptowährungen, die viel, viel mehr, also viel mehr Wert und auch in der technischen Umsetzung viel besser sind, was Anonymität tatsächlich angeht. Wo du nicht jede Transaktion quasi mit aufschreibst, sondern wo das nach und nach halt verschwindet, die wirklich dann irgendwann mal anonym sind. Aber Bitcoin war halt die erste und dementsprechend, oder die erste, die groß geworden ist und dementsprechend ist die halt heute immer noch groß.
Wahrscheinlich liegt es auch daran, ne?
Ja.
Reini, by the way, du hast dich mit Chibo angelegt.
Ja, ich habe mich mit Chibo angelegt, das sind ja auch
Arschlöcher. für dich gibt es erstmal keinen Kaffee mehr von den Chibo-Zauberern.
Nee, für mich gibt es nur ordentlichen Kaffee. Nein, ach, Chibo-Kaffee kann man, glaube ich, trinken. Chibo, also für die, die es nicht mitbekommen haben, Chibo hatte in der Vorschau für diese Woche und jetzt auch im Shop drin, sie verkaufen Edelsteine oder Halbedelsteine in Anführungszeichen zur Wasserenergetisierung. Für die heilende, weil wie wir alle wissen, Edelsteine, energetisiertes Wasser hat halt heilende Wirkungen und hilft und so. Und das energetisieren tut man das, indem man da Edelsteine oder Halbedelsteine reinwirft. Und diese Halbedelsteine verkauft Chibo gerade. Und da habe ich sie mal freundlich darauf hingewiesen.
Du bist sie ein bisschen hart angekackt, würde ich sagen.
Nö, ich hab einfach nur die Frage gestellt, wann die sich dazu entschlossen haben, ihren Kunden Esoterik unterzujubeln und ob es der Firma tatsächlich gerade so schlecht geht, dass man das Geld so dringend braucht.
Der Reini hat den Federhandschuh. Er hat einfach mal seinen Penis ausgepackt und hat den beim Chibo-Chef, bei Onkel Dittmeier von Chibo, ich weiß nicht, wie der Chibo, wahrscheinlich hat er Thorsten Chibo oder Klaus Chibo oder Hans Chibo oder was? Also bei Hans Chibo.
Der Schwager des Militermann.
Genau, der Schwager des Militermann. Jim Chibo. Du hast es bei Jim Chibo, hast du es einfach durchs Gesicht gezogen, deinen Penis. Die kleine Vorhaut einmal so über die Augen gezogen. Und
ja,
die waren nicht begeistert rein.
Nee, und Chibo, also der Pressekampf von Chibo hat dann tatsächlich 2 Tage gebraucht, um darauf überhaupt zu reagieren. Ne? Und sie haben geantwortet. Und allen Ernstes haben sie ein Bild von ihrem Praktikanten, der so in Meditationspose mit einer Tasse Kaffee da sitzt und haben sowas geantwortet wie, erstens glauben wir an die an koffeinhaltige Erleuchtung, zweitens in der Tat dürfen bei uns Praktikanten mitwirken, wie etwa der gechillte Max. Und dann ein Bild von dem. Ich hatte in meinem Ursprungstweet noch irgendwie sowas geschrieben wie, ach genau, steht es finanziell so schlecht um die Firma oder hat das in Anführungszeichen der Praktikant verbockt? Weil das ja, ne, das ist ja häufig bei solchen Firmen, wenn irgendwas scheiße ist, dann sagt man, ah, das wollten wir gar nicht, das war der Praktikant. Ne,
ja, aber Max scheint es ganz gut zu gehen. Allein, dass sie sich die Mühe gegeben haben, ein Foto von ihrem bescheuerten Praktikanten zu machen, nur für dich.
Ja, sollen sie machen. Also die sind null auf die Frage eingegangen und haben einen mit, haha, wir sind so lustig. Das ist so Schenkelklopfer-Humor. Also,
so kann man dem Reinhard gar nicht kommen mit Humor.
Auf
Humor stehen wir nicht. Wir wollen ja Fakten zu den Esoterik-Steinen.
Ich will wissen,
wie die das Wasser ionisieren.
Mal ganz ehrlich, wenn es mit deiner Karriere mal nicht mehr läuft, ne, bei Chibo kannst du immer noch.
Nee, dann wäre ich so eine fette Wahrsagerin für 9 Live. Oder Astro-TV. Ja. Astro-TV, das gucke ich manchmal gerne, weil das ist ja wirklich der Endpunkt. Du weißt, du hast dein Leben nicht mehr im Griff, wenn du bei Astro-TV anrufst, um von einem komplett schwuchtligen Typen mit aufgemalten Augenbrauen, der vor so drei glühenden Gummisteinchen rumsitzt und dann so da drauf guckt und sagt, ja, Gisela, sag mal, ich spüre schon, du bist ein sehr starker Mensch. Ja, ich habe letztens versucht, mich umzubringen. Ja, also du warst ein sehr starker Mensch. Und du denkst immer so, Alter, dieser Wichser, der hangelt sich gerade an irgendwelchen Allgemeinplätzen lang, obwohl ja, er nichts weiß. Ja, ich verstehe halt, auch, sowas verstehe ich übrigens nicht, Reini. Warum ist sowas überhaupt erlaubt?
Ja.
Du darfst nicht von Tür zu Tür gehen und Omas erzählen, dass du ihr lange verlorener Enkelsohn aus Grönland bist und jetzt dringend mal eine Finanzspritze von 5.000 Euro brauchen wirst, weil das ist Betrug. Aber wenn du dich vor drei Gummisteine setzt und so tust, als wenn du irgendwas da drin sehen würdest, außer drei Gummisteine, dann bist du auf einmal offiziell geprüfter Wahrsager. Ich verstehe es nicht.
Ja, das ist also gerade bei Produkten, die du verkaufst, darfst du ja auch keine Heilsversprechen machen, die nicht eingehalten werden können. Also sowas wie, du darfst so Esoterik eigentlich gar nicht bewerben. Und das weiß Tchibo natürlich auch, weil im eigentlichen Shop-Artikel dann, ne, wo du diese Steine kaufen kannst, ist von Energetisieren und so keine Rede mehr. Ist das nicht perfide?
Ach so, dann nicht mehr oder was?
Nee, da steht das dann nicht mehr drin.
Wie werden die denn da beschrieben? Als Briefbeschwerersteine oder was?
Nee, einfach nur als irgendwie Steine fürs Wasser oder so. Aber da steht nichts von irgendwie heilender Wirkung, das man schon seit Jahren kennt, das energetisierende Wirkung der Steine, bla bla bla. Dieser Scheiß aus dem Pressetext oder aus dem Werbetext vorher steht da natürlich nicht drin, weil das wäre strafbar. Das ist so...
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Wie dann, weil sie eine Versprechung machen würden, die nicht zu halten ist?
Genau, das darf man nicht. Also du darfst nicht, also gerade bei...
Wollen wir das Tchibo nicht nochmal schreiben, warum das in ihrem...
Das haben schon Leute geschrieben. Das haben schon, also ich mir
und
selber.
Hat Tchibo noch ein Foto von Max in der Sauna geschickt?
Mir selber ist das ja gar nicht aufgefallen. Ich hatte mir nur diese Vorschau damals angeguckt. Die hat mir halt die Frau von meinem Bruder gezeigt, so hier, guck mal, ist das nicht was für dich? Und da hatten sie tatsächlich stehen, ja, hier Tchibo Vorschau, heilende Kräfte, die Wirkung von Edelsteinen. Die heilende Wirkung von Edelsteinen ist bereits seit Jahrhunderten bekannt und beruht darauf, dass von den Steinen eine besondere Energie ausgeht. Dank Energetisierungssteinen und Rosenquarzroller wird diese Vitalität zur einzigartigen Wohlfahrt für den Körper. Und dann, was sind Energetisierungssteine? Darunter so eine Erklärung und bla bla bla. Ne? Und dieses von hier heilende Wirkung und so ist im Shop steht das wohl nicht mehr drin.
Ach so. Ja. Weil es da dann nicht stehen darf.
Genau, weil es da nicht stehen darf.
Was für schäbige Kacker, Reini.
Ja, ne? Und dann sind die auch noch so, dann sind die auch noch so unlustig bis zum geht nicht mehr, ne? So Schenkelklopferhumor und nehmen die verstehen auch das Problem nicht.
Reini,
die nehmen das nicht
Alter,
ernst. Also,
ich erkläre dir mal, wie das läuft. Da sitzt eine 24-Jährige namens Franziska, die letztes Jahr ihr Studio International Management and Journalism an der IOW Hamburg abgeschlossen hat. Mami und Papi haben das bezahlt, nur 2.000 Euro im Monat. Und die Franziska, die muss jetzt erstmal, die ist jetzt gerade da am Anlernen. Aber die hat natürlich jetzt die Online-Redaktion übertragen bekommen. Die muss bei Twitter jetzt mal zeigen, dass sie nicht nur humorig ist, sondern auch die Werte von Tchibo sehr gut vertritt. Und dann macht die halt Fotos von Praktikanten, stellt es online. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die haben auch keinen bei Tchibo, der online praktikabler ist als die Franziska dementsprechend.
Das ist ganz anders. Tchibo ist viel zu groß, als dass die überhaupt ihre Scheiße selber machen. Das macht irgendeine Agentur in Berlin oder so.
Hast du recht.
Also eine
Olle mit einem Pagenschnitt, die Petra
und ich,
heißt.
Ich hätte ja erwartet, dass die jetzt einfach totschweigen, ne, und gar nicht erst drauf antworten, aber ich glaube, es ist zu groß geworden oder zu viel Resonanz, als sie es totschweigen können. Dieser Ursprungstweet hat mittlerweile 888 Likes und wurde fast 200 Mal retweetet. Also wenn man sich die durchschnittlichen Tweets von Tchibo mal anguckt, da freuen die sich, glaube ich, einen Ast ab, wenn die mal fünf Likes oder so bekommen.
Ich glaube, du hast ihnen einfach einen Gefallen getan jetzt, ne? Du hast Aufmerksamkeit auf Tchibo.
Ja, Aufmerksamkeit auf Tchibo finde ich an der Stelle nicht schlimm, weil ich es ein wichtiges Thema finde, dass die halt so eine Scheiße verkaufen, ne? Also die zocken mit vollem Wissen leichtgläubige Kunden ab und die schaffen halt eine Salonfähigkeit für Esoterik und untergraben wissenschaftliches Weltbild. Ich finde, das geht gar nicht. Ne? Und wer dann mit so einem Hahaha darauf antwortet, also ich bin mit denen noch nicht fertig.
Am Ende steht kein Tchibo in Deutschland mehr. Tchibo wird aufgelöst, Tchibo wird zerschlagen, Remfort war da.
Nee,
es ist vorbei mit Tchibo.
Nee, es gibt ein Online-Formular des, boah, wie heißt das Ding?
Ich bin mit denen noch nicht fertig, Reini. Ich liebe dich, wirklich.
Ich
ficke Chibo. Weißt du, im Amazonas brennt der Regenwald, aber ich ficke Chibo. Können wir nicht ein T-Shirt machen, auf dem ich ficke Chibo stehe? Das fände ich eigentlich ganz geil. Aber wenn man Chibo falsch schreibt, würde das doch gehen, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Das könnte auch wieder problematisch sein.
Könnte das ein Problem geben? Aber wir können ja sagen, dass dieses T-Shirt mit besonderer Energie ausgestattet ist. Dass Menschen nämlich heilt.
Da sind auch dann so ein, zwei vereinzelte Leute bei Twitter, die dann sagen so, ja, aber habt ihr keine anderen Probleme? Bla, 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 so whataboutism. Nein, ich habe keine anderen Probleme. Für mich ist das für mich ist das tatsächlich ein Problem, weil wenn ich sagen kann, hier, ich verkaufe heilende Steine, weil die Energie machen oder so, und jemand anders sagt mir, mein Problem ist, dass der Regenwald gerade brennt, da kann ich dem auch sagen, das ist vollkommen natürlich, das weiß man schon seit Jahrhunderten, der Regenwald brennt alle 50 Jahre ab und wächst danach neu. Ne? Prove me wrong.
Prove me wrong.
Ja,
also, ja, ich bin nicht ganz sicher.
Du verstehst das Problem, ne? Also
ja,
man kann nicht einfach, man braucht einen unabhängigen Rahmen, in dem man irgendwie in dem man definiert, was denn Fakten sind oder wie man Sachen überprüft, unabhängig von irgendwie Glaube, Meinung oder sonst was. Halt, Wissenschaft ist keine Meinung, sage ich auch immer sehr gerne.
Ich ficke Chibo, ich bleib dabei. Ich finde es super. Ich würde einen Tourtitel machen. Reini und Basti auf Tour. Ich ficke Chibo.
Ja, ich guck gerade. Es gibt die Wett. Kennst du das? Die Wettbewerbszentrale? Bei der Wettbewerbszentrale gibt es ein Beschwerdeformular, das im Grunde jeder ausfüllen kann, wenn er einen Wettbewerbsverstoß irgendwo in der Werbung findet. Das ist so ein bisschen wie, wie eine Rüge vom Presse, vom Werberat oder so. Wenn man irgendwie, also du kannst eine Beschwerde einreichen, wenn du irgendwie einen Wettbewerbsverstoß halt siehst, dadurch, dass dass irgendwie Leute mit Sachen werben, die nicht erlaubt sind oder Sachen...
Reini, wie wär's denn, wenn du dieses Formular twittern würdest und wir alle ausfüllen?
Ich würde das gerne in dieser Folge verlinken. Vielleicht möchten das... Also ich möchte ja niemanden dazu anstiften. Ich wollte nur mal sagen, wenn euch irgendwie Werbung auffällt, die irgendwie, weiß ich nicht, wettbewerbsverzerrend ist oder so, weil sie zum Beispiel falsche Versprechungen machen oder ähnliches. Ich finde, man sollte da was gegen tun, wenn einem sowas begegnet. Wie zum Beispiel Chibo. Also ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, das bei Chibo zu tun. Aber falls jemand irgendeine Werbung hat, die ihm auf den Sack geht, könnte ich das mal verlinken. Ich werde es nachher mal ausfüllen.
Ich habe bei Chibo einen Rohrreiniger gekauft. So ein grünes Ding aus Plastik, das man in ein Rohr schiebt und dann soll es die Haare rausziehen. Zwei waren dabei für 8 €. Ich weiß nicht, warum ich es gekauft habe. Weil man bei Chibo reingeht, man kauft keinen fucking Kaffee, sondern man kauft einen Strampelanzug und einen Rohrreiniger. Jedenfalls, Rohrreiniger, ich das Ding da reingeschoben, wie heißt das nochmal, so eine Art Spirale, reingeschoben, abgebrochen. Ich denke so, oh, okay,
das war schlecht.
Falsch verwendet haben. Ich nehme den anderen, reingeschoben, abgebrochen. Ich habe innerhalb von einer Minute beide Chibo-Rohrreiniger zerstört. Habe dann aber auch die Rechnung nicht mehr gefunden, um mich beschweren zu gehen. Habe dann auch gedacht, irgendwie habe ich auch keinen Bock mit der Eulen, die den ganzen Tag dann neben ihrem Käsekuchen steht und so tut, als wenn die 3 Bohnensorten, die sie haben, unterschiedlich wären. Als wenn die jetzt irgendwie, ich will mit denen nicht über 8 € diskutieren. Also habe ich es einfach weggeworfen. Aber es war auf jeden Fall keine gute Qualität. Das muss man
ja
sagen.
Ich will jetzt gar nicht irgendwie über Chibo an sich meckern oder so. Mir ist auch vollkommen egal, welche Firma das gewesen wäre. Ich finde es nur schlimm, wenn eine Firma, die halt relativ groß ist, die auch Alltagsgegenstände und so verkauft oder Kaffee oder was auch immer, die halt im Alltag bei vielen Menschen angekommen ist, wenn die plötzlich anfangen, Esoterikprodukte zu verkaufen. Ne? Ich finde, Esoterik darf nicht irgendwie wieder in. Also darf
gesellschaftsfähig
nicht
werden?
Nee, genau, darf nicht gesellschaftsfähig werden. Also, weil dann können wir nämlich als nächstes darüber diskutieren, mit so Menschen wie. Dann können wir irgendwann da anfangen zu diskutieren, ob es den Klimawandel wirklich gibt. Ne? Haben wir ja auch die Nazis, die sagen, den Menschen machen Klimawandel, gibt es nicht. Dann können wir darüber diskutieren, ob irgendwie vielleicht doch nicht alle Menschen gleich sind. Ne? Vielleicht sind ja doch manche biologisch doch dafür gemacht, um über die anderen zu herrschen oder so.
Weil sie mehr, also du führst jetzt gerade sowas wie Herrenrasse aus Energetisierungssteinen von Chibo hervor?
Nee, du kannst halt, also ich möchte gerne ein unabhängiges Weltbild haben, in dem wir irgendwie anfangen, Gesetze und Regeln zu definieren. Ich möchte nicht auf irgendwelche Befindlichkeiten oder auf irgendwelche Glauben von Menschen Rücksicht nehmen. Soll ja jeder glauben, was er will, solange damit niemand anderen irgendwie beeinflusst. Und wenn wir bei Heilsteinen anfangen, über Heilsteine zu reden und das zu einer, also das akzeptieren als mögliche Meinung neben der anderen Meinung Wissenschaft, die ja auch nur eine Meinung ist, dann haben wir ein Problem früher oder später, weil dann gibt es keinen Grund mehr, an anderer Stelle das nicht auch über Bord zu werfen. Ne? Dann können wir auch sagen, nee, Klimawandel gibt es nicht, lass weiter Braunkohle abbauen. Dann können wir auch sagen, nee, weiß ich nicht, Hunger in der dritten Welt ist deren Problem. Ja? So.
Reini, was du alles raushaust als Energietisierungsschein von Chibo, das
finde ich schon beachtlich. Das ist ein grundlegendes Problem, wirklich. Also das klingt wie eine Kleinigkeit, aber das ist wirklich, wirklich ein wichtiges, grundlegendes Problem. Weil auf welchem Rahmen willst du denn...
Auf welchem Weltbild willst du unser, oder worauf willst du unser Weltbild fußen, wenn du auf einmal anfängst, sowas...
Ich möchte zumindest einen wichtigen Teil unseres Weltbildes bitte auf wissenschaftlicher Methodik halt beruht sehen. Ne, ich möchte, dass Sachen überprüfbar sind in irgendeiner Form. Natürlich gehört auch sowas wie, eine Technokratie muss jetzt auch nicht sein, sowas wie soziales Miteinander ist auch wichtig und so weiter, aber ich möchte zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Spinnern diskutieren, ob ihr Rauschebart im Himmel wollte, dass Frauen abtreiben dürfen oder nicht. Da haben die einfach mal ihre Fresse zu halten. Also wenn jemand darüber entscheidet, dann ist es bitte die Frau, die dieses Kind eventuell austrägt oder nicht. Und nicht irgendein Vollidiot, der sagt, das hat Gott nicht gewollt.
Aber jetzt bist du bei Religion.
Ja, das ist das Gleiche. Oh, wo ist denn der Unterschied?
Ja, geschenkt, ja. Also ja, ist das Gleiche, wenn du anfängst darauf deine... Wenn du darauf fängst, deine Argumentation zu fußen auf dem Willen eines imaginären Figur in dem im Himmel, dann machst du was falsch.
Ja, und genauso ist das halt auch bei Esoterik. Ne? Da kannst du halt auch behaupten, was du willst, muss ja nicht überprüft werden. Und wissenschaftliche Methodik funktioniert halt anders. Die ist generell erstmal allem gegenüber offen. Du kannst alles behaupten, was du willst, solange du es irgendwie im Rahmen der Methodik dann auch überprüfst. Und wenn es halt dem nicht standhält, dann hast du es halt auch zu verwerfen. Aber generell ist erstmal alles erlaubt. Du kannst,
aber ich kann zumindest gut verstehen, warum du dich darüber so aufgeregt hast.
Ja,
jetzt
tut mir
noch
leid.
Besser, als
so.
Ich es gelesen habe.
Ja.
Nee, also ich finde es wirklich gut nachvollziehbar.
Das ist halt das Problem. Deshalb fragen Leute ja auch so, hast du keine anderen Probleme? Ne? Doch, habe ich auch, aber trotzdem ist das ein unglaublich wichtiges Problem. Sowas gar nicht erst in der, also ne, die Keimzelle davon bitte gar nicht erst irgendwie alltäglich werden lassen.
Reini, das unterschreiben wir jetzt. Ja. Und jetzt geben wir den Menschen noch ein bisschen gute Musik ins Ohr und dann verabschieden wir uns mal, weil das ist ja auch alles laut im Hintergrund.
Ja,
wir
ja,
haben heute eine etwas ernste Folge abgeliefert. Dafür haben wir mit einem. Eigentlich wollte ich mit dir über die Spielzeuge unserer Kindheit reden, aber ich glaube, wir sind jetzt auch zeitlich langsam mal ein bisschen drüber, ne?
Ja, wir sind zeitlich langsam durch.
Und dann sprechen wir nächstes Mal, erinnerst du mich dran, über die Spielzeuge unserer Kindheit. Ich sage nur Skeletorburg.
Castle Grayskull.
Castle Grayskull, das war der Shit. Habe ich alles verkauft. Ich glaube, wenn ich heute das in die Hände kriegen würde, ich würde weinen, wenn ich mir eine Skeletorburg aufklappen könnte. So, ach, das war schön. Also, zurück dazu. Es war sehr schön mit dir. Und jetzt dein Musiktipp für diese Woche.
Mein Musiktipp für diese Woche ist eine Band, die zum Teil aus Leuten von meiner Schule damals bestand. Bei meinem Bruder aus der Klasse, die in Essen eine gewisse Bekanntheit erreicht hat und auch ein ganz klein bisschen darüber hinaus, aber trotzdem relativ klein geblieben ist, und zwar die Band Freakatronic.
Freakatronic?
Ja, findet man auch bei Spotify, wenn man will.
Okay.
Mit so wundervollen Liedern wie Voll der Hit, Unfassbar Blau.
Was ist das, Reini?
Das ist so Elektropop von einem David ist einer der Bandmitglieder, der war bei meinem Bruder in der Klasse damals und die haben so nach dem Abi immer mehr Musik gemacht, haben viel bei so Open Airs in Essen und im Ruhrgebiet und so gespielt und ja, irgendwann ich weiß gar nicht, ob die immer noch Musik machen.
Dann habe ich jetzt mal unfassbar blau dazu gesetzt.
Das kenne ich nicht mal. Aber ja, mach mal. Von wann ist denn das? Das geht nur 30 Sekunden. Nimm lieber voll der Hit, das ist, glaube ich, bekannter.
Oh, das geht nur 30 Sekunden, ja. Okay.
Ist egal.
Dann mache ich Musik von einem Freund von mir auf das, weil du hast das ja auch gerade gemacht.
Ja, bitte.
Dann mache ich das auch einfach mit drauf. Ein Freund von mir, Johannes Weiland, extrem guter Typ und Singer-Songwriter und hat wirklich, wirklich, wirklich schöne Musik gemacht. Warte, Johannes Weiland. Und bei Spotify gibt es sein ganzes Album, The Bathroom Epiphanies. Und der hat auch auf meiner Hochzeit gesungen. Erinnerst du dich, Reini?
Ja, doch. Bärtig, ein bisschen beleibter.
Ho! Ja, gut.
Ja, war er doch, oder? Also er war jetzt nicht fett. Ich war fett dagegen, aber der war auch nicht dünn.
Das ist auf der Recht.
Guter Typ. Also hat guter schöne Musik typ. Gemacht.
Vielleicht mache ich einfach den Song The Nerd drauf, der würde ja passen. Aber das ist leider, glaube ich, live aufgenommen. Dann nehmen wir lieber was anderes. Ich mache was Schönes drauf von ihm, ist alles gut. Ich mache Broken Flowers drauf, genau, zur Playlist hinzufügen. Das wird wieder wie Koks und Hasch, was wir da bieten werden, Reini. So, ist ersetzt. Wie viele Hörer haben denn unsere Playlist denn jetzt? Mal drauf gucken. 980, ich bin tief enttäuscht.
Was, das ist doch schon ganz gut.
Reini, da muss doch mehr gehen.
Ja, Hörer haben wir mehr. Ja, stimmt, das könnten mal mehr Leute abonnieren, fände ich auch gut.
Das finde ich, genau. Danke, Reini.
Ja.
Und fände ich auch gut. Danke, dass ihr uns hört. Wir sind schockiert, wie viele Menschen uns mittlerweile hören, wie oft ich auf diesen Podcast angesprochen werde. Und du wurdest ja eben auch schon auf mich angesprochen, weil jemand dir auf dem Chaos Communication Prozess gesagt hat, dass der Podcast okay ist, aber er mich hasst.
Ja, nein, hassen nicht, er mag dich nur nicht.
Ah, das tut gut. Das ist doch wie ein warmer Sommerregen, ja, in mein Gesicht.
Nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben ja immer noch unsere Shirts im AAA-Shop. Ne? Mm. In der nächsten Folge reden wir auch wieder ein bisschen mehr über das Joggen, über unseren aktuellen Trainingsstand. Und habe überlegt, mich wurde darauf hier auf dem Camp auch schon angesprochen, ob wir das Logo nicht mal als Aufkleber machen wollen.
Das sollten wir tun,
so,
oder?
So für Heckscheibe und so. Und
fänd
Ampel.
Ich geil.
Ja,
werde
ich mich...
Verkaufen, Reini, sollte man...
Nee, verkaufen ist das Problem, also verkaufen oder auch verschenken. Wir müssen mal gucken, ob wir nicht einfach nur die Vorlage oder so online stellen. Das Problem ist nämlich, wie man die verkaufen oder verschenken möchte, also die Distributionsplattform. Wenn einer von euch dafür eine Lösung kennt, wie man halt so Aufkleber unters Volk bringen kann, immer her damit. Weil da habe ich leider immer noch keine Ahnung. Ich kenne das nur so vom Camp oder vom Kongress und so Stickerboxen, dass Leute Sticker tauschen.
Schreibt uns bloß mal, das würde mich persönlich auch interessieren.
Ja, wie man irgendwie so, weil das sind ja Kleinstbeträge, ne? Das sind ja irgendwie, weiß nicht, so ein Sticker kostet dann in der Herstellung irgendwie 10 Cent oder 15 Cent und den irgendwie dann noch mit verschicken und allem. Das kann man privat machen, aber da wirst du halt blöd bei, ne?
Ja, das, also ich habe jetzt nicht Lust, 700 Briefe
zu kleben. Nee, ich habe auch kein, nee, genau, und ich halt auch nicht und habe auch leider keine Zeit dafür. Aber vielleicht gibt es da ja eine Lösung, ähnlich wie bei Spreadshirt, die nehmen einem, also die haben uns ja auch quasi das abgenommen, das Verschicken und so. Wir haben im Grunde nur das Design gestellt und den Shop erstellt und der Rest läuft dann da drüber. Wenn es sowas für Aufkleber geben würde, das wäre perfekt.
Okay, cool.
Ja. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch.
Ja, wir sind durch. Ich habe noch eine schöne Zeit auf dem Chaos Communication Kongress.
Schöne Zeit in Köln.
Dankeschön, Reini. Ich muss wieder arbeiten.
Ja, ich auch.
Und wir sprechen uns bald.
Bis dann.
Tschüss.